Wir müssen ja drücken.
Jetzt bin ich ja schon der Techniker in der Runde. Es ist unglaublich. Ich bin pünktlich und der Techniker. Geil.
Das denkst du auch.
Ist doch nicht alles schlecht bei Olympia gewesen.
Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Zurück aus Cortina oder zurück, wie hieß nochmal das Nest, wo du gewesen bist, kann man uns gleich sagen. Tino Meyer ist in der Runde. Guten Tag, guten Morgen, lieber Tino.
Ja, ich sag auch einfach mal breitsächsisch Moin oder so ähnlich. Jetzt muss ich mich ja gar nicht mehr so italienisch irgendwie anstellen. Taibon Agordino, glaube ich, war's. Ich habe es ja selbst fast schon vergessen. Man ist ja schon wieder im Alltag drin, Jens.
Also läuft die Waschmaschine und es ist eigentlich alles im Alltag angekommen.
Die Waschmaschine läuft, der Tino läuft wieder durch Dresden, es ist alles wieder im Alltag angekommen.
Ach, schon laufen gewesen?
Naja, ich sag mal so, wir nehmen ja jetzt am Dienstag auf, da war ich noch nicht laufen, aber wer Mittwochmittag das hört, da bin ich dann und schon unterwegs gewesen, meine kleine Willkommensrunde hier durch Dresden.
Mhm. Der Tino ist in Dresden, wo ist denn die Tina? Und der Milo?
Ja, das hast du natürlich mitbekommen, ne? Tina und Milo. Die Maskottchen der Olympischen Spiele. Also Tina ist ja das Maskottchen der Winterspiele gewesen, muss man jetzt sagen. Na, ist es immer noch, aber die Spiele sind ja vorbei. Und Milo wird ja das Maskottchen der Paralympics sein. Die gehen erst am 6. März los. Ja, Jens, ich wollte Tina und Tino, die große Vereinigung, Cortina feiern, aber Tina war ausverkauft.
Und Milo gibt's aber noch.
Milo lag nicht im Souvenirshop, weil wahrscheinlich Paralympics erst später losgehen. Ich weiß es nicht.
Minerva Hase hat da auch noch eine Tina und ein Milo bekommen. Hätte doch bei dir auch irgendwie jemand sagen können, okay, ich besorge dir eine Tina.
Das ist der Punkt. Ich hatte ja versucht irgendwie, man hätte ja mal Axel Jung fragen können, der als zweimal Zweitplatzierter aus Dresden ja zwei Tinas hat oder Susanne Kreher oder auch Julia Taubitz. Aber ich glaube, da war die Warteliste auch schon lang. Da haben sich viele auf Tina gefreut und da kam ich zu spät. Und da ich auf keinem Podium stand, ich auch nur ein undankbarer Vierter war, wenn man das so sehen will, gab es für mich keine Tina.
Hast also nichts mitgebracht, dir aus Italien?
Ich habe mir natürlich ein Poster fürs Büro mitgebracht. Irgendwie ist es ein bisschen so, das hängt jetzt neben der Bob-WM von St. Moritz und der Bob-WM in Lake Placid. Ich finde, da reiht sich's gut ein, aber ja. Und ich habe The Flow mitgebracht, das war das Co-Maskottchen.
Aha, aber das habe ich nirgends gesehen. Also von Flow.
Nee, das ist ja auch nur Begleiter. Das ist ja so ein stiller Helfer im Hintergrund, The Flow.
Okay. Weißt du, wer mein Mann des Wochenendes gewesen ist?
Johannes Lochner wegen dem Rückwärtssalto.
Nee.
Warte, lass mich noch mal kurz. Nee, mir fällt keiner ein. Sag du es mir.
Ich bring dich so langsam drauf.
Na los. Du kannst es wahrscheinlich komplett streichen für alle Disziplinen. Die einst große Bobnation Schweiz wird bei den Olympischen Spielen keine Bobmedaille gewinnen.
Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Wie war es nochmal?
Die einst große Bobnation Schweiz wird bei den Olympischen Spielen keine Bobmedaille gewinnen.
Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mit Michael Vogt am Sonntag mitgefiebert habe, dass der es noch schafft, weil das genieße ich gerade genüsslich. Die Schweiz hat zum ersten Mal seit 2014 im Eiskanal von Cortina wieder olympisches Edelmetall gewonnen. Und wer hat's nicht vorhergesagt? Tino Meyer. Schöne Grüße gehen raus an den Trainer von Dynamo Dresden.
Ist es dein neuer Klingelton sozusagen als...
Wenn ich Schweizer Bob-Trainer gewesen wäre, Nationaltrainer, ich hätte das in der Garage, in der Schmiede, wo die Bobs lagern, wirklich in Dauerschleife abgespielt und gesagt, nehmt's als Motivation.
Die einst große Bobnation Schweiz wird bei den Olympischen Spielen keine Bobmedaille gewinnen. Wenn ich mich gerade nicht selbst erkannt hätte, hätte ich ja selbst nicht geglaubt oder nicht mehr gewusst, dass ich das jemals gesagt habe. Aber es ist ein Tondokument, das will ich mal nicht bestreiten. Und ich sage dir, Jens, ich habe mich am Sonntag auch sehr für Michael Vogt gefreut. Das ist ja wirklich eine anrührende Geschichte, hat ja ein bisschen auch lokalen Bezug, hatte ja einen schweren Sturz in Altenberg, sein Anschieber so schwer verletzt, dass er mehrfach notoperiert werden musste in Dresden, Michael Vogt auch schwer verletzt. Es war so ein bisschen ein Happy End und es haben sich alle auch total gefreut da. Es waren wirklich sehr anrührende Szenen Sonntag in Cortina. Ich habe mich auch gefreut und ich freue mich natürlich auch jetzt, dass du Freude daran hast. Ich streiche jetzt das Wort Experte unter meinem Namen, sollte ich bei einer Bob-Einblendung mal wieder irgendwie im Fernsehen sein. Da muss man jetzt Experte drunter wirklich wegstreichen.
wir machen ja jetzt keinen Olympia-Podcast. Also wer mehr Olympia auch nochmal so ein Fazit hören will, hört den Dreierbob. Aber so ganz kurz nochmal, wie waren die zwei Wochen rund um Cortina? Ich hatte schon den Eindruck, dass du eine gute Wahl getroffen hast, gerade mit Cortina. Das scheint das Epizentrum der Olympischen Spiele 2026 gewesen zu sein, weil dort eben mehrere Sportarten gewesen sind, weil sich dort auch Sportler aus verschiedenen Sportarten treffen konnten und weil es natürlich die Goldrinne, die Medaillengrube für Deutschland gewesen ist.
Na, fangen wir mal damit an. Wir haben ja 26 deutsche Medaillen nur in der Statistik stehen. Ich war bei 21 dabei, 19 im Eiskanal und zweimal Emma Eicher. Also da stimmt die Bilanz auf jeden Fall. Und auch ansonsten, ja, ich bin jetzt natürlich schon zurück und da verblasst auch vieles von dem, was jetzt nicht so lief. Es bleiben halt wirklich schöne Erinnerungen. Es waren unterm Strich, finde ich, wirklich zwei tolle Wochen, eben weil ich in Cortina war. Cortina ist schon ein schmuckes Örtchen. Ich habe immer wieder gerne gesagt, und ich glaube, so ist es auch, es hat seine besten Jahre hinter sich, aber es hat sich für Olympia wirklich nochmal rausgeputzt. Zu dem Eiskanal kann man stehen, wie man will. Das ist eine andere Diskussion, ob man da 120 Millionen ausgeben muss. Die Sportler freuen sich, dass sie da jetzt eine Wettkampfstätte mehr haben. Insgesamt wirklich sehr schöne Spiele. Der Italiener an sich, ja, ein sehr temperamentvoller Mensch. Der, da haben wir eine Parallele, habe ich dann festgestellt, es mit der Pünktlichkeit auch nicht ganz so genau nimmt. Und das musste sich natürlich erst eingrooven. Aber das hat dann funktioniert mit den großen und kleinen Herausforderungen, die es immer mit sich bringt. Insofern würde ich am Ende auch sagen, so aus deutscher Perspektive, man kann immer viel meckern, aber erst mal selber Olympische Spiele herholen und dann können wir auch beweisen, dass wir es noch besser organisieren können. Ich hatte zwei schöne Wochen, anstrengend, sehr emotional, krasse Erlebnisse. Aber eben Olympia und unterm Strich eine schöne Zeit.
Ja, du sprichst es an. Der Eisrenner war der Erfolgsmagnet für Deutschland. Jetzt sollen aber die drei Sportarten ja wegfallen, habe ich gelesen. Bob, Skeleton und Rodeln. Dann können wir ja ganz zumachen.
Das habe ich gestern auch gelesen, Jens. Als ich nach Hause kam, habe ich den Insiderbericht sozusagen gelesen.
Den Whistleblower.
Ja, der Whistleblower, ne? Der Rinnenblower, der... Deutsche Verband gibt sich aber sehr entspannt. Die meinen, das ist jetzt so keine große Gefahr. Ich finde es ja aber trotzdem erstmal so von der Perspektive irgendwie auch spannend und interessant. In dem gleichen Bericht stand ja auch, dass Handball und Volleyball künftig bei Winterspielen stattfinden sollen. Einfach mal, um das Sommerprogramm zu entzerren und um Winterspiele eben für noch mehr Nationen attraktiv zu machen. Ich finde ja jeden Ansatz erstmal interessant und man kann drüber nachdenken, aber ja, wenn du Bob jetzt wegnimmst, dann reihen wir uns im Medaillenspiegel, also nicht nur Bob, sondern auch Rodeln und Skeleton, da reihen wir uns dann im Medaillenspiegel irgendwo bei, wie ich gerade sagte, ich glaube, es bleiben zwei Olympiasiege übrig, da kommt eine Handballmedaille vielleicht dazu, aber das wären dann schon interessante Winterspiele.
Definitiv. Und darüber muss man sicherlich auch mal reden. Ich hoffe, der ein oder andere redet länger als nur zwei Tage. Felix Neureuther hat so schön gesagt, wir brauchen Olympische Spiele. Egal ob jetzt Sommer oder Winter. Ich finde ja Winter auch gar nicht schlecht. In München fände ich einen perfekten Austragungsort, wäre es gewesen. Es hat ja damals nicht funktioniert. Und wir brauchen auf jeden Fall so eine Initialzündung, nicht nur für die aktuellen Sportler, sondern auch für die künftigen Sportler von morgen, damit die wieder Lust verspüren, Sport zu machen, Sport zu treiben. Wir brauchen Sport in der Schule. Und für die Kleinen, die Knöpfe, muss es eine Intention sein, sich nicht im Fahrstuhl, im Spiegel zu fotografieren und zu sagen, ich werde mal Influencer, sondern Helden zu haben. Zu sagen, okay, ich will wie ein Philipp Raimund werden. Ich will wie ein Francesco Friedrich werden. Und ich will einfach dabei sein. Und dafür muss man Anreize schaffen.
Ja, du hast das alles jetzt gerade schon sehr, sehr treffend zusammengefasst. Das sind ja genau die Punkte. Man kann in diesen Kreislauf an unendlich vielen Stellen reinstechen und man findet immer einen guten Ansatzpunkt. Und das eine bedingt immer das andere. Ne? Wir können ganz oben anfangen an der Spitze als Motor. Wir können anfangen in der Infrastruktur. Wir können aber auch an der Basis anfangen bei den Kindern. Und da fällt mir Julia Taubitz ein, die sich eben jetzt in Cortina ihren Kindheitstraum erfüllt hat. Die wollte immer Olympiasiegerin werden. Und das hat ihr auch gelebt. Und ja, wenn man das jetzt sieht, wenn man sie dann sieht, dann ist das auch irgendwie wie eine Erfüllung und sie ist natürlich auch Vorbild. Und da hast vollkommen recht, Olympische Spiele in Deutschland, das würde auch dem nicht nur dem Sport, sondern dem ganzen Land irgendwie so gut tun, wenn man die Begeisterung sieht. Wir haben es jetzt in Italien gesehen, wir hatten es in Frankreich gesehen und wir gucken dann immer ein bisschen neidisch. Und wir können das ja aber auch, das haben wir ja 2006 gesehen, beim Sommermärchen, beim Fußball, wo ein ganzes Land plötzlich schwarz-rot-gold war. Also insofern Wir müssten es einfach nur mal machen.
Einfach nur mal machen. Und weil du Julia Taubitz ansprichst, du kennst sie länger. Ich habe sie ein, zwei Mal kennengelernt. Tolle Persönlichkeit, wirklich auch eine tolle Persönlichkeit. Und da kann sich der ein oder andere, ich sag mal, Profikicker auch eine Scheibe abschneiden. Komplett geerdet, total menschlich und großartig. Wirklich eine tolle Frau.
Sie hat nur einen einzigen Makel. Sie hält die Daumen für den falschen Fußballverein. Die kommt aus dem Erzgebirge, glaube ich.
Ja, die haben, glaube ich, ganz andere Sorgen momentan. Die müssen ums Überleben kämpfen. Also die Sorgen möchtest du gerade nicht haben, die es im Schacht gibt. Und ich habe ja letzte Woche schon mit Uwe Karte drüber geredet. Bei aller Konkurrenz, bei aller Rivalität, willst du die jetzt auch noch in der Regionalliga haben? Also irgendwie geht's doch im Sinne dann des Ostfußballs. Es geht doch um den Ostfußball, dass in unserer Region möglichst hochklassig gespielt werden muss.
Da hast du natürlich recht, das stimmt. Insofern kann Erzgebirge Aue den Fan wie die Julia Taubitz auch gut gebrauchen. Die können gerade ganz viel gut gebrauchen, das stimmt. Und was sie nicht gebrauchen können und auch der sächsische Fußball, da bin ich bei dir, wenn die in die Regionalliga sich verabschieden, dann ist das schon ein ganz schönes Sammelbecken von Vereinen, die eigentlich alle meinten, sie müssten mindestens eine Liga weiter oben spielen.
Mhm. Schlusswort zu Olympia. In 4 Jahren, französische Alpen und Nizza. Ich sag mal, es wird noch dezentraler. Und was ich jetzt gelesen habe, das ist ja für mich noch gar nicht zu glauben. Eisschnelllaufen dann nicht mal in Frankreich, weil sie es dort nicht hinbekommen oder nicht wollen, eine Eisschnelllaufhalle zu bauen. Da sagt man, okay, vielleicht gehen wir nach Turin, vielleicht auch nach Herrenwehen. Na, aber Tino, das sind dann beim besten Willen ja eher Weltmeisterschaften auf olympischem Niveau, wenn du das tatsächlich so durchsetzt.
Das habe ich noch nicht gehört, aber ich halte ja nichts mehr für unmöglich. Es gab ja auch, bevor der Eiskanal in Cortina gebaut wurde, die Überlegung, also die 1A-Alternative wäre ja Lake Placid gewesen. Offenbar, jetzt sagst du, Bob Rodin Skeleton soll gar nicht mehr im Winter sein.
Ja, 2030 ist das noch gesichert und 34.
Ja, das stimmt, weil dort ja eben Bahnen sind. Ne? 2030 in La Plagne in französischen Alpen und 34 Salt Lake City, da ist auch eine Bahn. 38 könnte es auch noch gesichert sein. Ich glaube, da ist die Schweiz im Rennen, da wäre dann St. Moritz da. Ja, aber du siehst ja, was es da für Gedankenspiele gibt im IOC. Also ich halte jetzt gar nichts mehr für ausgeschlossen, aber es wird natürlich dann ein Stück weit auch wild. Und es ist dann irgendwann auch nicht mehr das Olympia. Also es ist dann wirklich eine Ansammlung von Einzelsportarten, die ihren Höhepunkt haben und wir machen 5 Ringe dran. Und gerade als Schnelllauf, das sollte jetzt nicht der Punkt sein, dass wir da eine temporäre Halle oder eine Messehalle irgendwo in Nizza umrüsten können. Das ist jetzt schon verwunderlich. Aber dieses Dezentrale, daran werden wir uns gewöhnen müssen. Und die Entfernung von Nizza nach La Plagne ist noch weiter, als wir es jetzt von Mailand bis Cortina hatten. Ich glaube, wir sind dann künftig bei 450 Kilometern. Das ist schon straff. Und dann sind wir wiederum, bringe ich ja gerne mal den Verweis, dann sind wir auch, das ist die Entfernung von Dresden nach Garmisch. Also so mal kleiner Hashtag Winterolympia in Sachsen. Da könnte Alpin in Garmisch gefahren werden und der Rest ist halt in Dresden oder in Sachsen halt.
Sprich das doch mal an. Also ich hätte Lust auf Olympia in Dresden, aber
Tino, das mal
wir
vor,
brauchen erstmal die Brücke. Wir brauchen erstmal die Brücke.
Da hast du auch wieder recht und weil das ja auch dauert, wahrscheinlich, ich will jetzt gar nicht fatalistisch werden, aber Jens, Olympia in Dresden, das werden wir beide nicht mehr erleben.
Naja, gut, jetzt hast du mir alle Illusionen genommen. Okay.
Ja.
Werbung.
Die Fastenzeit läuft. Aktuell verzichten ja viele ganz bewusst auf süßes Fleisch oder auch Alkohol. Und wer Letztgenanntes tut, aber nicht auf echten Biergeschmack verzichten will, der greift zu Radeberger alkoholfrei. Das bringt den vollen Pilsner Charakter ins Glas. Dafür sorgt unter anderem der Kalister-Aroma-Hopfen aus dem Elbe-Saale-Gebiet, der spät im Brauprozess hinzugegeben wird. So bleiben mehr Aromastoffe erhalten mit einer dezent fruchtigen Note und klarer pilztypischer Frische. Eine passende Alternative für die Wochen zwischen Fasching und Ostern. Radeberger alkoholfrei, echter Geschmack, auch ohne Alkohol. Dann lass uns über Dynamo sprechen. Wo hast du denn das torlose Remis, was sich gut angefühlt hat, in Hannover mitverfolgt?
Ich war an der Bobbahn. Zeitgleich gab es ja den Doppelsieg mit Johannes Lochner und Francesco Friedrich. Habe es punktuell im Ticker gelesen und habe dann mich am Montagabend nach meiner Rückkehr nach Dresden, habe ich mir eine Zusammenfassung angeguckt. Weil ich war ja total angetan, was ich bis dahin alles gelesen habe über Tim Schreiber. Das ist ja meine Geschichte. Es wird über einen Elfmeter viel diskutiert, da habe ich auch die Schlagzeilen gesehen. Aber ich habe die Noten für Tim Schreiber gesehen und dachte, krasse Geschichte.
Und Komm, lass uns reingehen und mit jemandem drüber sprechen, der in Hannover vor Ort war und der schon häufiger bei uns hier zu Gast war. Man darf ihn einen Stammgast bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, nennen. Dann sind wir in der Runde und ich verrate einfach mal nicht, was auf dem Shirt unseres Stammgastes steht. Wir haben ihn ja schon charmant angekündigt. Der größte Romantiker unter unseren Gästen. Das habe ich schon in der Vorwoche gesagt. Ich weiß gar nicht, ob er es mitbekommt.
Das habe ich gehört. Ja.
Ihr hört es schon durch. Tag 24, Dresdner Morgenpost ist in der Leitung. Thomas Nandorf, Naro, guten Tag.
Guten Tag. Also die Schelte wollte ich schon gleich loswerden.
Okay.
Ich bin schon ein Romantiker. Der 14. Februar. Meine Frau kriegt jeden Tag Blumen. Ich brauche keinen 14. Februar.
Echt? Jeden Tag kriegt die Blumen?
Na, jede Woche.
So haben wir es schon mal abgeschwächt. Jetzt dachte ich...
Jeden Monat.
Ja. Jedes Jahr zum Geburtstag.
Nein, wöchentlich. Okay. Wöchentlich gibt es frische Blumen.
Das ist schön. Also nach so vielen Jahren freue ich mich darüber. Ganz kurz nochmal, ich hatte mit Tino schon kurz über Olympia gesprochen. Jetzt werden die manche schon sagen, sprecht über Dynamo. Wir sprechen gleich über Dynamo. Letztes Mal, weil Naro, das weiß ich, auch großer Olympia-Fan ist, gewesen ist in den letzten Wochen, das intensiv verfolgt hat, wie wir alle. Euer Olympia-Moment, euer Olympia-Highlight. Ich sag, wir haben schon drüber geredet, Naro, ich bin wirklich sonst kein Fan des Eiskunstlaufens, aber die Kür der Frauen. Wunderbarer Kommentar von Daniel Weiß, der hat ja in den letzten Wochen immer mal ein bisschen Schelte bekommen, warum auch immer. Toll kommentiert und dann dieser Moment. Emi Nakai, die Japanerin, und Alicia Liu mit einer Traumkür, sag ich jetzt mit meinem naiven Eiskunstlauf-Denken, wirklich mit einer Traumkür. Und was macht die Amerikanerin? Die Olympiasiegerin wird als erstes, sie freut sich für die Japanerin, die Bronze holt, die das gar nicht fassen kann, die weint und die vollkommen Glückshormone hat und die freuen sich erstmal zunächst komplett über Bronze. Und das war für mich ein toller Moment, diesen Gefühlsausbruch der kleinen Japanerin, das war sensationell, kriege ich jetzt gleich wieder Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke, ging natürlich auch komplett viral. Das ist Olympia, das war wirklich ein feiner Moment. So, Naro, jetzt du.
Ich schließe mich an, ich habe die Kür durch Zufall gesehen, weil ich Eiskunstlaufen sonst eigentlich auch nicht angucke, aber diese Leichtigkeit und diese pure Freude schon während der Kür, das war ganz groß und am meisten gefreut habe ich mich als Skispringer, und da bin ich zu Hause dann auch so weit es ging hochgesprungen, war die Goldmedaille für Philipp Raimund. Die war ja nicht ganz erwartet worden, umso schöner war es dann. Aber es gab viele schöne Momente. Tilo, wo er auf dem Beutel die Eiswand runtergerutscht ist zum Beispiel. Oder nein, also ich fand auch lustig, dass der Wolfsund sein Zielfoto bekommen hat. Das fand ich zum Beispiel auch überragend.
Dass ihr beide euch als Kunstlauf-Fans hier outet, das
Ultras.
Ist Ultras förmlich, das ist echt der Höhepunkt. Aber da will ich mich halt einreihen. Und du hast gesagt, viral, ich habe das Schaulaufen gesehen, und zwar den Auftritt von Ilja Malinin, der ja praktisch Teamgold geholt hat und dann unter dem Druck, den Olympia eben auch erzeugt, im Einzelwettbewerb völlig zusammengebrochen ist. Er führte noch und war dann am Ende, glaube ich, Siebter oder Achter und hat jetzt im Schaulaufen ein Programm gezeigt, wo er einfach mal dargestellt hat, welcher Druck auf ihm lastete und wie er damit umgegangen ist. Fand ich toll, habe ich tatsächlich nur den sozialen Medien entnommen. Und wo ich aber live dabei war, war die Abfahrt der Frauen, gleich zweiter Wettkampftag. Klar, die große Bühne, Lindsay Vonn, und alles, was sich darum abgespielt hat, in dem Moment da selber an der Abfahrtspiste, wie dann der Hubschrauber über die Berge davon schwebte mit ihr an Bord, mit mehrfach gebrochenen Beinen und so weiter. Die Emotionen der Menschen zu sehen und alles das, was danach auch kam, das war so ein bisschen meine Olympiageschichte. Und ehrlicherweise hat mich das, was Lindsay Vonn dann auch geschrieben hat, ja, fand ich irgendwie eine tolle Botschaft, weil sich ja natürlich immer... Da ist sie nicht alleine, wie viele danach aufspielen und eine Idee haben, ob das nur gut oder richtig war und warum er jetzt nur Vierter wird und dass das alles ja so nicht geht. Und sie einfach gesagt hat, nee, sie wusste das Risiko, sie ist sich dessen bewusst gewesen, sie wird es immer wieder tun, und das ist die Botschaft, die wir doch alle mitnehmen sollen. Wir müssen es wenigstens mal versuchen. Und das fand ich groß. Und wenn ihr mich so fragt, das hat mich tatsächlich da auch in Cortina ein bisschen bewegt. Wenn wir es lokal runterbrechen wollen, kann ich mich schwer entscheiden. Die Sachsen-Silberskeletonis, Susanne Kreher und Axel Jung, beide ganz toll. Oder eben, oder vielleicht auch einfach, und Julia Taubitz, die Rodlerin aus dem Erzgebirge, die sich ihren Kindheitstraum erfüllt hat. Das waren so die Momente, wo ich an der Bahn noch mit dabei war, die ich super fand.
Und ihr Aperoli-Ausruf ging ja auch viral.
Definitiv. So, jetzt Dynamo.
Ich bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, weil was wir uns vorgenommen haben, gerade auch in der zweiten Halbzeit, anhand von der letzten Woche, deutlich mutiger auch in der Ballbesitzphase zu sein. Und das habe ich gesehen, auch wenn noch nicht alles so gelingt, wie wir es uns vorstellen. Wir wissen schon, wo wir hier gespielt haben und wie wichtig der Punkt sein kann.
Der Punktgewinn in Hannover. Und ich glaube, dieses 0:0 bei der bis dato besten Rückrundenmannschaft bei Hannover 96 kann man Tatsache als Punktgewinn bezeichnen. Das war ein sehr, sehr ordentlicher Auswärtsauftritt der Sportgemeinschaft in der Heinz-von-Heiden-Arena am Sonntag, oder, Naro?
Ja, das kann man deutlich so sagen. Also war ein gelungener Auftritt, was die Defensive anging. Sehr stabil, guter Kampfgeist, ein Wille war da. Und mit Tim Schreiber ein alles überragender Torhüter, der seinen Kritikern mal deutlich gezeigt hat, dass er durchaus in der Lage ist, Bälle zu fangen und auch mit dem Fuß gut zu verteilen. Also das war vielleicht das Wichtigste an dem Tag, dass er absolut funktioniert hat. Und die Defensivleistung fand ich überragend nach vorne. Sagen wir mal, es war Hannover. Das war die beste Rückrundenmannschaft. War nicht ganz viel los.
Gut, dass wir den Torhüter heute eingeladen haben, der uns dazu auch ein bisschen was sagen kann. Und ich glaube, Tim Schreiber werden wir nachher noch ein bisschen tiefer thematisieren, weil das schon ein wichtiges Thema ist. Wir hatten es die letzten Wochen immer schon mal auf der Agenda. Haben gesagt, Mensch, Tim Schreiber, der wirkte ja auch in den letzten Spielen schon gefestigter. Jetzt ist er auch dafür auch mal belohnt worden. Gehen wir rein. Was auffällig ist, auch das sicherlich später auch nochmal ein Thema. Auswärts tut sich Dynamo, habe ich den Eindruck, momentan ein bisschen leichter. Und sie spielen gute erste Halbzeiten. Also gerade die Anfangsphase. Sie haben ja Hannover 96 gar nicht zu ihrem Spiel kommen lassen und gar nicht zur Entfaltung kommen lassen, sondern haben gesagt, wir geben jetzt mal hier das Tempo voran. Also hat mir gut gefallen, wie sie auch ähnlich wie auf Schalke gut reingekommen sind in die Partie.
Das auf alle Fälle. Also die ersten 25, 30 Minuten, die gehörten ganz klar Dynamo. Bis zum 16-Meter-Raum der Hannoveraner. War das flüssig, war das konzentriert, war das eindrucksvoll, was Dynamo geboten hat. Aber im 16er von Hannover ist halt nichts passiert. Ich lasse das jetzt mal weg, weil, wie gesagt, das war Hannover. Der Punkt gewinnt dort ist gut. Aber sie haben ihre Angriffe zu selten zu Ende gespielt. Und den Mut, den sie hinten drinnen und in der Defensive bewiesen haben, den hatten sie in der Offensive nicht. Und das ist dann der nächste Schritt, dass man beides miteinander verbindet.
Ist es das, was vielleicht jetzt aktuell, wir hatten es auch letzte Woche mit Uwe Karte besprochen, doch fehlt, um vielleicht dann auch mal bei so einem Spitzenteam nicht nur einen, sondern drei Punkte zu holen, dass du eben auch im Strafraum dann nochmal Akzente setzt? Ich würde sagen, klar, ein, zwei Möglichkeiten, Chancen waren ja da mit den Distanzschüssen, mit Akoto und vor allen Dingen Cheka, der kann ja auch mal abrutschen und ins Tor reingehen.
Ich denke mal so generell, vielleicht sollte man die Erwartungen auch nicht so hochhängen, weil das ja immer noch der Tabellenletzte der Hinrunde ist. Und das ist ja mit der Winterpause jetzt nicht alles gut. Und die Ergebnisse im Januar waren super. Jetzt hatten wir die kleine Delle. Das darf man immer auch nicht vergessen. Auch der Tabellenplatz. Ich habe das 0-0 komplett gefeiert und würde das einfach auch so hinnehmen ohne das Aber. Was mich am meisten erstaunt, dass Dynamo Tatsache 0:0 spielen kann. Das hielt man ja nicht für möglich. Aber klar, nach vorne war es ein bisschen wenig, aber wenn das der neue Weg ist, dass hinten erstmal die Null steht, dann ist das vielleicht auf Dauer auch der erfolgsversprechendere Weg. Weil in der Hinrunde haben wir oft gesagt, na, für ein Tor ist Dynamo immer gut, eigentlich auch für zwei, aber wenn sie auch zwei kriegen, manchmal auch drei, dann kannst du halt nicht gewinnen. Insofern hätte ich jetzt fast gesagt, nee, ich glaube, man kann mit dem Punkt leben. Man kann da auch sehr zufrieden sein, gerade weil es eben auch das rückrundenbeste Team ist. Wir dürfen ja nicht immer nur auf die Tabelle gucken, sondern müssten auf diese Trendtabelle, auf diese Formtabelle gucken. Und da hat Dynamo echt einen guten Auftritt gemacht. Also was ich gesehen habe, was ich gelesen habe, fand ich das einfach Haken dran, weiter geht's.
Definitiv, ich will ja auch gar nicht so viel Wasser in den Wein, ich trinke momentan eh keinen Alkohol, schütten, aber trotzdem, man muss ja ein paar kleine Punkte auch ansprechen. Möglicherweise, das wurde ja auch in den letzten Wochen dann immer mal diskutiert. Ganz vorne, Vince Vermeer wartet natürlich noch auf seinen ersten Treffer 2026.
Das muss man mal sagen. Nach vorne ist es unterm Strich zu wenig. Das ist schon so. Da war Dynamo in der Hinrunde deutlich.
Aber geht das vielleicht, die stabilere Defensive auf Kosten der Offensive?
Das wird, glaube ich, so sein. Vielleicht werden das alle auch irgendwie bestreiten und sagen, nee, das darf nicht so sein. Aber ich glaube, jetzt haben wir ja schon ein paar Spiele gespielt. Kann man das schon so konstatieren? Du stehst hinten deutlich sicherer.
Was ich übrigens toll finde, dass er, das ist mir jetzt im Nachgang nochmal aufgegangen, Friedrich Müller ja immer noch in der Startelf steht und dass das jetzt nicht nur ein Duo Pauli-Keller ist, sondern dass es mit Keller-Müller auch funktioniert. Aber ja, nach vorne fehlt es dann vielleicht. Das ist dieser, was ich gerade schon sagte, was in der Hinrunde nach vorne ging, aber hinten dann dafür in die Hose, ist jetzt ein bisschen umgekehrt.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich hatte zur Pause mal die Statistiken angeguckt und da stand es zwar 9-0 nach Flanken für Dynamo. Also wir haben alles unterbunden, was Hannover gefährlich macht in den ersten 45 Minuten. Aber von den 9 Flanken, die Dynamo hatte, kam halt auch keine so, dass du sagst, jetzt hatte Vermeer eine Chance oder aus dem Rückraum einer oder Jason Chica mal aus dem Gewühl heraus. Und das, was sie nach vorne gut anfangen, spielen sie nicht zu Ende. Mhm. Und wie Tino das gerade sagte, das defensive Stehen, dass es besser geworden ist, das geht halt auch zu Lasten von der Offensive. Mhm.
Friedrich Müller hast du gerade erwähnt, Tino. Das merkt man, dass die auch gut miteinander harmonieren. Also Friedrich Müller und Thomas Keller. Habt ja da nach dem Spiel mit Thomas Keller gesprochen. Und ich finde das bemerkenswert bei Friedrich Müller, der ja gut gestartet ist, als er in die Stammelf gerutscht ist, in die Anführungszeichen Stammelf, und dann in Kiel aber mal ordentlich durchgeschüttelt wurde, da gemerkt hat, zweite Liga kann auch anders, und jetzt wieder zurückkam in die Startelf, auch gegen Elversberg ein richtig gutes Spiel eigentlich gemacht hat und jetzt gegen Hannover daran anknüpft. Also das imponiert mir schon, weil der Junge ja doch noch recht jung ist.
Ja, vielleicht ist es sein allgemeines Naturell. Er wird ja als sehr ruhig und in sich gekehrt beschrieben. Und das zeigt er halt auf dem Platz. Also von Nervosität ist da nichts zu spüren. Und ist vielleicht eine angeborene Ruhe, die im Profifußball ganz gut tun kann.
Was halt schön ist, dass sich Qualität offensichtlich auf Dauer durchsetzt. Also, dass der mal so ein Spiel wie in Kiel drin hat, das ist sowieso normal. Das kann jedem mal passieren. Und das ist bei dem Alter jetzt auch nicht unnormal. Und so genauso schnell, wie wir ihn halt damals oder uns gefreut haben und ihn ja dann auch aufs Trapez gehoben haben, dann ist natürlich das Wort Krise bei so einem jungen Spieler dann auch schnell auch dahergenommen. Aber ich glaube, diese Formschwankungen sind ja, die haben wir alle und die haben auch erfahrenere Spieler. Aber jetzt in der Situation da auch, ich glaube, da ist ja, läuft ja auch intern sicherlich einiges ab. Wenn du da mal auf der Tribüne gelandet bist, am Rückrundenbeginn, dann ziehst du an den anderen gestandeneren Verteidigern vorbei. Das macht ja sicherlich auch mit so einem Spieler was, macht mit den anderen Spielern was, mit dem Umgang. Und dem allen so gerecht zu werden, das ist schon beachtlich. Und da bin ich dann bei Thomas. Vielleicht ist das dann auch gut, wenn du so naturell bist. Wenn du dir aus Öffentlichkeit und überhaupt aus Reden nicht so viel machst, sondern dich einfach um dein Zeug kümmerst.
Wo man allerdings wirklich sagen muss, wer stabil spielt, auch stabil in der Form ist Thomas Keller. Also da muss man wirklich sagen, das ist ein Garant für die erwähnte defensive Stabilität in der Rückrunde. Ein Glücksgriff, dass man den im Winter holen konnte.
Na Jens, das habe ich dir ja noch gar nicht gesagt. Du hast ja das Interview mit ihm alleine führen müssen, während ich mich in Cortina herumgetollt habe. Und ich habe es natürlich dann auf einer meiner vielen Shuttle-Busfahrten gehört und fand, ich habe den Thomas Keller ja schon in der Türkei mal kurz kennengelernt, also in einem 10-Minuten-Gespräch. Und ich fand das Gespräch, wie er aufgetreten ist, was er geantwortet hat, komplett überzeugend, hat mich echt begeistert. Und da passt halt offenbar wirklich vieles zusammen, dass er sogar noch Tore schießt, das haben wir ja nun auch rausgearbeitet, macht ihn ja fast zum absoluten Glücksgriff. Aber auch so hat Dynamo da jemanden gefunden, der jetzt echt, wie sagt man so platt, wie Arsch auf Eimer passt und der ganzen Truppe irgendwie auch gut tut und der nicht nur auf dem Platz gut tut, sondern eben auch in der Kabine offenbar durchaus was mitbringt.
Aber da wird das Geld, was der Kollege Nandorf wöchentlich für die Blumen ausgibt, nicht reichen, um den über den Sommer hinaus fest an Dynamo zu binden.
Ne, ich glaube, da wird dann auch Blumen generell halt nicht reichen. Vielleicht müssen wir doch auch Stefan Kutschke aktivieren. Das habe ich ja rausgehört, dass die Golfplatz-Connection, jetzt, es wird ja jetzt warm, der Sommer kommt ja, die Olympischen Winterspiele. Ach nee, das Wort wollte man nicht mehr erwähnen. Es wird jetzt warm. Und vielleicht kann der Stefan da ja schon mal das eine oder andere überzeugende Wort reden hier auf den Golfplätzen dieser Region.
Jetzt hören wir mal rein, was eben jener Thomas Keller nach dem Spiel in Hannover gesagt hat.
Ich glaube, wir haben gefightet bis zum Schluss. Klar war, dass nach dem 0-0 zur Halbzeit, dass Hannover versuchen wird, mehr Druck zu machen in der zweiten Halbzeit. Wir haben es gut ausgehalten, wir haben es gut wegverteidigt. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung heute. Ich glaube, sehr schwieriges Auswärtsspiel hier. Ich glaube, wir haben es gut gemacht. Offensiv natürlich ein paar Situationen, die wir besser ausspielen können, gerade im Umschaltverhalten. Aber alles in allem ist jeder Punkt wichtig für uns und deswegen bin ich zufrieden mit der Leistung. Ich denke, wir haben es allgemein in der Viererkette und auch im Zusammenspiel mit den Sechsern heute gut hinbekommen, Hannover weg vom Tor zu halten. Wir hatten wenig klare Abschlüsse, klar hinten raus hin, ein Kopfball nach der Flanke, wo schon eine große Chance war, den Tim auch gut hält. Aber alles in allem, Friede ist ein junger, talentierter Spieler, der seinen Job heute sehr, sehr gut gemacht hat. Ja, ich hätte natürlich ein bisschen mehr Erfahrung als er, von daher versuche ich ihn natürlich so ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu unterstützen. Aber ich denke so, wenn man sieht, wie er sich reinwirft und alles, das ist schon sehr, sehr gut. Man muss das, denke ich, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist nicht irgendwie, dass es jetzt wichtig ist, dass wir jetzt über dem Strich stehen, sondern wichtig ist, dass wir am 34. Spieltag über dem Strich stehen. Wir haben jetzt die letzten 3 Spiele, waren alle gegen Gegner aus den Top-4-Platzierungen. Wir haben auf Schalke auswärts einen Punkt geholt, wir haben mit hier auswärts einen Punkt geholt. Von daher, für uns ist jeder Punkt wichtig und die Spiele, die wir für uns entscheiden müssen, die kommen noch.
Und jetzt gehen wir in die zweite Halbzeit rein. Mensch, Naro, du saßt ja auch nicht weit weg vom Schiedsrichterwesen. Da kommen wir gleich auch nochmal intensiver dazu. Aber da war ja zunächst mal beim Kollegen Petersen das Headset kaputt und es hat eine Weile gedauert. Ich freue mich ja, dass da immer ähnlich wie beim Reifenhandel dann Ersatzreifen parat liegen. Da liegen dann 3-4 Headsets parat. Also das konnte gelöst werden, aber es hat ein Weilchen gedauert, bis die Funkverbindung zu den Assistenten und nach Köln wieder stand.
Zumindest bis nach der 58. Minute und das war für alle, denke ich, ganz gut so.
Denkst du? Also lass uns gleich über die 58. reden, aber wie gesagt, der Kollege Petersen hat dann zu Beginn der zweiten Halbzeit erstmal gemerkt, Mensch, Headset kaputt und das hat auch mit dazu beigetragen, dass die Nachspielzeit so lange dauerte. Da musste erstmal ausgetauscht werden.
An der Stelle, ne? Ich habe ja das in der Zusammenfassung gesehen und dachte, okay, da geht's jetzt ohne Headset weiter, aber das ist Tatsache nicht so,
das
ne?
Geht ein
Fußballspiel
nicht mehr.
Ohne Headset geht
nicht mehr.
Geht nicht mehr.
Wegen Keller. Du musst ja mit in Verbindung bleiben mit diesen, die da eine Etage tiefer sitzen in Köln.
Okay.
Und daher brauchst du das Headset.
Was würden die machen, wenn das Headset, wenn es jetzt irgendwie ein Problem gibt oder irgendwie irgendein WLAN oder irgendwas nicht mehr funktioniert, dann muss ja trotzdem irgendwie weiterspielen. Kannst ja nicht sagen, okay, wir brechen jetzt hier ab.
Richtigste Brieftaube.
Im Boxen gibt es ja Abbruch wegen technischer Überlegenheit. Vielleicht wird es im Fußball dann Abbruch wegen technischer Probleme irgendwie geben. Keine Ahnung. Aber das ist wirklich eine spannende Frage.
Keine Ahnung. Also das kann ja irgendwann mal passieren, aber wahrscheinlich sitzt dann irgendjemand draußen, der mit dem Festnetztelefon dann da sitzt.
Du hast es halt gerade auch schon erzählt, Jens, es ist halt dann doch wie im Reifenhandel. Es gibt immer noch, vielleicht nicht mehr den 1A-Reifen, aber irgendwas liegt schon noch rum.
So, 58. Minute. Haben wir Glück gehabt bei der Geschichte Jokota gegen Rossi Pal? Also Rossi sagt ja, kann man gleich auch reinhören, naja, man muss keinen Elfmeter pfeifen. Aber das sagt der natürlich, der Betroffene ist.
Ich glaube, ich habe kurzen Kontakt und der Gegenspieler will, also das ist für mich zu wenig, hat sich direkt fallen lassen. Also ich glaube, er kann da auch einfach weitergehen und muss gar nicht so auf diesen kleinen Zupfer gehen. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich ihn 4 Sekunden festhalte und, keine Ahnung, ausziehe mit Kraft oder was weiß ich. Deswegen, ich bin froh, dass der Schiri nicht da drauf reingefallen ist. Leider gibt er mir in der ersten Halbzeit direkt bei der ersten Aktion gelb. Somit muss ich natürlich aufpassen. Aber für mich ist es zu wenig beim Elfmeter. Heutzutage beim VAR kann man sich nie sicher sein. Und wenn er es nicht pfeift, und für mich ist es keine klare Fehlentscheidung, deswegen war ich mir eigentlich schon sicher, dass das nicht gepfiffen wird.
Er hat ihm wirklich die 4 Sekunden gehalten, aber er zieht ihn. Und wenn du die Zeit über anhältst, er hat die Hand am Trikot, ja, der Hannoveraner wollte den Elfmeter, ja, er war schon im Fallen, aber er zieht ihn halt. Ne? Und ich habe nach dem Spiel, nach der Pressekonferenz, Ralf Becker vor dem Presseraum getroffen und der sagte dann, haben Sie den Elfmeter von Jan Zimmerschied in Elversberg gesehen? Da wurde gar nicht berührt. Da gab es Elfmeter und da hat kein VAR eingegriffen. Und hier, also klarer geht's doch nicht. Und so hat sich Christian Tietz auf der Pressekonferenz geäußert, und selbst Thomas Stamm hat ja gesagt, er kann seinen Kollegen verstehen. Also weiß man, dass es eher Tendenz Elfmeter war und Dynamo in der Szene Glück hatte.
Wenn sich ein Spieler in der Box entscheidet, dass er den anderen festhält, dann ist es seine freie Entscheidung. Das Regelwerk sagt dann halt aus, es ist ein Foulspiel und damit gibt es einen Pfiff. Und es gibt nicht mal ein bisschen nicht. Draußen gilt es dann mal, dann gilt es wieder nicht, sondern das war, und der war übrigens sogar noch klar. Und der Schiedsrichter hat mir das auch gesagt, dass er es gesehen hat, aber es hat ihm nicht ausgereicht und der VAR hat es gecheckt und der war auch der Meinung und deswegen ist das gar nicht in Ordnung, weil das geht nicht, dass man das nicht so wertet.
Ich kann meinen Kollegen verstehen, letzte Woche eine ähnliche Szene an Fermé, aber kann es verstehen.
Deswegen können wir uns ja darauf einigen, dass es einfach in Zukunft gepfiffen wird, weil es einfach ein Foulspiel ist. Egal, ob es jetzt für oder gegen uns ist, hier geht es um eine Grundsätzlichkeit.
Da du die Schiedsrichter kannten, ansprichst, die hinter uns saßen, die haben alle mit dem Kopf geschüttelt. Und obwohl sie alle nicht auf dem Rasen standen, was die sich nach dem Spiel von den Hannoveraner Zuschauern anhören mussten, das ist schon Hut ab, dass ein Felix Brüch dort ruhig geblieben ist.
Echt?
Also das war von böse teilweise, ja, ja. Und da war, ihr müsst eure Schiedsrichter mal zum Lehrgang schicken, war noch der harmloseste und spaßigste aller.
Erklärt ihr es mir nochmal? Der Schiedsrichter guckt da drauf. Ne? Wenn ich das im Fernsehen richtig gesehen habe, hatte der ziemlich gute Sicht da drauf. Pfeift es nicht, weil er in der Sekunde Tatsachenentscheidung meint, es ist nichts. Welche Rolle spielt denn jetzt der Kölner Keller? Weil wenn wir uns alle einig sind und Thomas, du hast die TV-Bilder angehalten, hast dir das angeguckt und sagst, naja, das muss man schon pfeifen oder zumindest sollte sich der Schiedsrichter nochmal angucken. Warum macht das dieser Keller nicht? Ich verstehe, also nicht der Thomas Keller, sondern der Kölner Keller. Ich komme da nicht hinterher, ich begreife den Ablauf nicht. Wie wäre der perfekte Ablauf? Gibt es den perfekten Ablauf oder ist es dann doch spontan Tatsachenentscheidung, Kölner Keller überlegt? Ich komme da nicht hinterher.
Ich glaube, es kommt wirklich auch auf den Videoschiedsrichter an. Habe ich mittlerweile das Gefühl, ob da jemand ist, der engagiert und proaktiv ist oder ob jemand sagt, okay, wir greifen wirklich nur dann ein, wenn wir eingreifen müssen. Und da gibt's ja eigentlich die Leitlinie, greift nur ein, wenn es wirklich eine absolute Fehlentscheidung ist. Und hier in dem Fall, glaube ich, sagen die, okay, es ist keine komplette Fehlentscheidung. Es ist ja immer so eine Ermessenssache. So habe ich das jetzt den Eindruck. Dynamo hat ja auch schon Pech gehabt mit Elfmetern und keinen Elfmeter bekommen. Hier müssen wir eindeutig sagen, hier haben sie Glück gehabt, wenn Petersen das so sieht, wie es viele jetzt gesehen haben und wenn er es wahrscheinlich im Nachgang nochmal gesehen hat, würde er sagen, ja, kann ich geben. Warum die den nicht rausbeobachten? Keine Ahnung. Das Spiel, und jetzt kann Thomas auch gleich darüber reden, lief ja dann erstmal 2 Minuten. Es war ja erstmal nicht unterbrochen. Es ging ja noch ein Weilchen und vielleicht haben die gesagt, was, wann? 11 Meter? Ist doch schon eine Weile her. Machen wir jetzt. Also das ist jetzt nur rein von mir interpretiert. So wird es natürlich nicht gewesen sein. Ihr habt ja mit Rossi dann auch gesprochen. Der sagt, er war natürlich ganz zufrieden und denkt sich dann auch seinen Teil in der Situation, in den 2 Minuten. Da rattert natürlich der Kopf. Hoffentlich gehen die jetzt nicht nochmal raus zum Bildschirm. Und dann läuft das einfach weiter, weil die sagen, es ist keine, so sehe ich es, keine komplette Fehlentscheidung.
Aber Kreis rum.
Ja!
Im gegnerischen Strafraum.
Natürlich!
Und, von 100 Dresdnern hätten ja 110 gesagt, 11 Meter.
Ich bin bei dir, ja. Na klar. Wir haben ja hier auch schon drüber diskutiert, über solche Geschichten. Warum greift da der VAR nicht ein? Und dann bin ich wieder bei der Sache. Ja, dann einfach. Lass das. Also da könnt ihr auch ein bisschen Geld sparen. Könnt ihr 2,50 Euro sparen. Das Abseits kann halbautomatisch passieren. Und diese ganzen anderen Eingriffe, boah, schwierig. Finde ich mittlerweile echt schwierig. Und klar, viele sagen jetzt natürlich Cottbus. Aber auch das kannst du ja mittlerweile automatisch lösen. Aber alles andere, da diskutieren wir hin und her. Und wir würden auch diskutieren, wenn es den Kölner Keller nicht gäbe. Wir diskutieren mit Kölner Keller und wir diskutieren ohne Kölner Keller.
Das ist ja der Punkt, als der Videoschiedsrichter eingeführt wurde, hieß es, damit wird er fußballgerechter und wir hatten ja schon, also wir alle Fußballfans oder so, die Diskussion war ja, da gibt es ja überhaupt keine Diskussion mehr, das macht auch den Sport oder den Fußball auch so interessant oder macht ihn ja auch aus und jetzt ist genau das passiert, was irgendwo, glaube ich, wir verlagern die Entscheidung vom Platz, die Tatsachenentscheidung, die der Schiedsrichter auf dem Platz jetzt nicht mehr treffen muss, in den Kölner Keller. Und da haben wir das Gleiche wieder. Dort gibt's, du hast es ja gesagt, Jens, da sitzt einer, der sagt, oh, jetzt muss ich aber Bescheid sagen. Und da sitzt am nächste Woche ein anderer, der sagt, nee, das lassen wir laufen. Also wir haben die gleiche Tatsachenentscheidung, wieder ist ein Mensch und wieder passieren Fehler. Im Zweifel hast du dann schon recht, dann lass es uns so machen. Lass uns irgendwie abseits kalibrieren mit einer Linie. Auch da haben wir dann genügend Diskussionen. Lass uns die Torlinientechnik einführen und alles andere. Soll doch der Schiedsrichter auf dem Platz entscheiden. Wir haben offenbar gefühlt doch genauso viel Fehler wie vorher oder genauso viel Diskussion wie vorher.
Das auf alle Fälle und das zieht sich ja dann auch nach unten durch, weil viele Zweitligaschiedsrichter pfeifen ja auch dritte Liga. Und dort haben sie keinen VAR, auf den sie sich zur Not verlassen können. Und dort passieren genauso viele Fehler, siehe Cottbus vorige Woche. Und die Schiedsrichter werden in meinen Augen dadurch auch nicht gesperrt, sondern sie werden immer unsicherer. Ich will nicht sagen schlechter, aber unsicherer und kommen teilweise auf den Platz gar nicht mehr klar, weil sie selbst nicht mehr wissen, wann sie was pfeifen sollen.
Na logisch. Also wenn bei euch jemand nochmal den Artikel durchliest und sagt, okay, gucken wir nochmal rein und dort habt ihr vielleicht noch eine Nuance, die fehlt noch, oder dort könnt ihr nochmal reingehen. Und dann gibt's Artikel, die werden gar nicht durchgelesen, werden einfach so reingesetzt. Und so ist es bei den Schiedsrichtern. Bei der ersten und zweiten Liga haben die halt dieses Fallnetz, wo sie sagen können, ach Mensch, falls ich jetzt irgendwie hier was falsch entscheide, falls ich mir nicht sicher bin, dann meldet sich der Kölner Keller, dann spielen wir halt 5 Minuten länger, ist auch kein Problem, kriegen wir irgendwie schon alles hin. Und das gibt's dann eben ab der dritten Liga nicht. Und dadurch werden natürlich auch die Schiedsrichter teilweise enteiert. Also ich möchte momentan in deren Haut definitiv nicht stecken. Ich habe es am Freitag bei Mainz gegen Hamburg gesehen. Das war ja der Schiedsrichter, der eine Woche zuvor uns gepfiffen hat gegen Elversberg, der wirklich auch eine schwierige Partie oder auch eine schwierige Leistung hatte. Also es ist wirklich für die Referees extrem schwer.
Na, vor allen Dingen, wie soll sich dieser Martin Petersen jetzt fühlen, ne? Der guckt sich das im Fernsehen an und denkt, scheiße, da habe ich Tatsache wahrscheinlich falsch entschieden auf dem Platz. Aber dann ist doch seine zweite Frage, warum hat eigentlich mein Kollege im Keller sich da nie gemeldet? Das ist doch ein klarer Fall. Warum hat der das nicht gesehen? Da fühlst du dich natürlich schon alleingelassen, ne? Weil du irgendwie vielleicht als Schiedsrichter schon das Gefühl hattest oder jetzt hast, da ist noch jemand, jetzt nicht als doppeltes Netz, aber damit eben so krasse Fehlentscheidungen nicht passieren.
Die Katrin hat vielleicht schon Eishockey-Finale geguckt. Es war nämlich Katrin Grafalski, die im Kölner Keller saß. Für uns gut so, aber wie sagt man immer so schön? Ich zahle auch 3 Euro Phrasenschwein. Es gleicht sich ja alles irgendwie aus. Also wir hatten ja auch schon Pech in dieser Saison und möglicherweise hat sich das jetzt mal ausgeglichen. Aber ich bin bei dir, Thomas, nach dem Spiel haben schon mehr Leute gesagt, das ist ein Elfmeter. Und dann muss man ja auch sagen, der Kollege Petersen hatte ja ein nervöses Händchen, speziell in der ersten Halbzeit, da hat er gelbe Karten gegeben, auch für Dynamo. Da wäre der Kollege Rossipal natürlich duschen gegangen und nicht duschen gegangen. Er ist ja auch so früher duschen gegangen, weil er ausgewechselt wurde. Da wäre er duschen gegangen, weil er gelb-rot gesehen hätte.
Aber ich sage dir, Jens, wir können natürlich die Sache insofern abbinden, wenn Hannover seine vielen Chancen genutzt hätte und 1-0 gewonnen hätte oder dieses Tor gemacht hätte, hätten wir über diese Elfmetersituation nicht in dieser Intensität gestritten. Sie wäre trotzdem zweifelhaft, fragwürdig und vielleicht auch oder ganz sicher auch falsch entschieden worden, aber sie wäre nicht spielentscheidend. Insofern, oh Mist. Aber wenigstens fällt es mir auf, Jens. Ich habe ja noch ein bisschen bis Mai. Das wird besser. Letztlich ist Hannover dann ja auch selber schuld, wenn wir es jetzt mal so ganz kurz sagen wollen. Hätten sie ein Ding reingehauen und dann sind wir dann wieder bei Tim Schreiber. Und den können wir auch gerne nochmal feiern, weil der hat ja auch echt schwere Monate in der Öffentlichkeit durchgemacht, medial durchgemacht. Irgendwie finde ich das schon wieder cool, dass der jetzt so hält, seitdem Elias Bethke da ist. Irgendwie gefällt mir das, wie sich da auch Dynamo-Geschichte wiederholt. Nennen wir es gerne den Poll-Effekt.
Ja, da haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Insofern lasst uns über Tim Schreiber sprechen. Tim Schreiber, der damit dann indirekt schuld ist, dass wir jetzt so lange über die Elfmeterszene gesprochen haben, wie du gerade meinst, Tino. Denn der hat die Null tatsächlich dann festgehalten. Dann machen wir uns nichts vor, Naro. Die zweite Halbzeit war schon eher aus Dynamo-Sicht ein Defensivspektakel oder eine Defensivschlacht. Da hatten sie schon das ein oder andere abzuwehren. Es kommt in der Statistik gar nicht so rüber. Aber Hannover hatte da schon 2-3 dicke Bretter und da muss ich ganz ehrlich sagen, möglicherweise bestes Saisonspiel von Tim Schreiber.
Na, ich bin sogar noch ein Stück weitergegangen. Ich habe geschrieben, beste Leistung im Dynamo-Trikot. Mhm. Ja, also den ersten Schuss, den er dort hält, sollte man als Zweitligatorhüter schon parieren. Mhm. Aber die anderen beiden, das eine war ein Schuss, das andere war ein Kopfball von Thorason in der Nachspielzeit. Das war schon großes Kino. Und was mir aber noch viel mehr gefallen hat, er hat nicht eine Flanke fallen lassen. Mhm. Er hat nichts weggefaustet, er hat alles sicher gefangen und er hat, und auch das sehen viele nicht, mit 2-3 Bällen am Fuß Konter eingeleitet, Angriffe eingeleitet. Das hat er schon gegen Elversberg gemacht, das hat er schon in Magdeburg gemacht, aber viele sehen das überhaupt nicht. Ne? Die sehen, dass er mal ein Ball ins Aus geht, die sehen, dass es mal ein Risikospiel abspielt wird, aber dass er sich in den letzten 1-2 Monaten extrem weiterentwickelt hat. Das sehen die wenigsten und das wollen auch viele nicht sehen. Weil wenn du einmal jemanden auf dem Kieker hast und musst dich dann als Kritiker revidieren, das fällt vielen nicht einfach. Und es gibt auf Facebook eine Dynamo-Fangruppe, die immer mal wieder unsere Texte teilen von Tino, von der SZ oder auch von den anderen Kollegen oder auch von mir. Und ich hatte ihn natürlich am Sonntag gelobt und hat geschrieben, jetzt hat er seine Kritiker stillgelegt, aber einige Nördler werden auch jetzt was finden. Und das wurde in dieser Gruppe gepostet. Und Tatsache, es gibt immer noch Leute, die über ihn nörgeln, die an diesem Spiel, was er hatte dort, noch irgendwas auszusetzen haben. Und dann sagst du, das ist genau das. Du widerlegst deine Kritiker nicht. Du schaffst das nicht. Du kannst das einfach nur ausblenden. Wer dich einmal auf den Kicker hat, der gibt heutzutage nicht mehr zu, dass er eventuell falsch lag.
Bin ich komplett bei dir. Mache ich 3 Ausrufezeichen dahinter. Und das Ganze kann ich auch unterstreichen. Beim Spiel auf Schalke ist es so gewesen, klar, da hängt Tim Schreiber beim 2. Gegentor mit drinne, beim 2. Treffer von Edin Džeko. Da schrieb mir schon einer, wir sollten schleunigst Thomas Stamm fragen, wann er denn gedenkt, den Torhüter bei Dynamo zu wechseln. Und da muss man tatsächlich sagen, auch auf Schalke hat Tim Schreiber gut gehalten, mit Ausnahme der Situation beim 2:2. Es gibt momentan, so leid einem das für Elias Bethke sicherlich sein kann, gibt es keine Gründe, da irgendeinen Torhüterwechsel vorzunehmen, weil Tim Schreiber gehört zu den Garanten, dass es besser läuft als in der Hinrunde. Er hat sicherlich seinen Teil dazu beigetragen, dass es auch in der Hinrunde gewackelt hat, dass wir eben die Gegentore geschluckt haben, wobei dann man auch gucken kann, bei welchem Gegentor hat er nun die Hauptaktie mit dran? Er hängt bei ein paar Toren mit drin, aber es ist jetzt nicht so ein Tor, dass du sagst, um Gottes Willen. Also wie beim Bremer Torhüter bei St. Pauli. Also das ist ja ein glasklarer Torhüterfehler. Wenn den Tim Schreiber macht, um Gottes Willen, das möchte ich gar nicht, in Dresden möchte ich mir das gar nicht vorstellen. Und deshalb muss man auch mal Tim Schreiber hervorheben und ja, er macht bislang in der Rückrunde eine tolle Rückrunde, spielt wirklich gute Spiele. Gibt auch Sicherheit. Und sein Spielaufbau gefällt mir auch besser.
Ja, ist auf jeden Fall wichtig, jetzt mal wieder ein Spiel zu Null zu haben. Schade, dass es am Ende nicht gereicht hat, irgendwie da nochmal ein Tor zu schießen. Aber ich denke, darauf können wir wieder aufbauen. Defensiv stand mir gut. Und schon dann, wie wir es nächste Woche dann gestalten. Weil ich denke, die defensive Stabilität ist erstmal das Wichtigste. Ja, es ist eigentlich meistens immer so, dass du manchmal so eine Phase hast, wo du nicht so viel zu tun hast. Du musst halt wach bleiben, auch mit der Unterbrechung dann. Also mit den Schiedsrichter irgendwie. Ja, ist immer so. Gehört mir zum Job, dass wir da eben halt wach bleiben. Das ist mir heute sehr, sehr gut gelungen. Ich habe es letztes Jahr auch eben öfter gesagt, es ist so eine Saison, es ist ein Prozess. Ich bin noch ein junger Torhüter. Also viele unterschätzen das auch, dass ich erst 23 bin. Ja, ich bleib bei meinem Weg, ich bleib einfach klar. Ich weiß, dass ich mich entwickeln kann. Und ja, wenn man das eben halt dann auch sieht außerhalb, dann freut mich das natürlich. Ich sage, ein Stürmer sagt dann immer, ja, das beste Gefühl ist, ein Tor zu schießen. Ich sage immer, das beste Gefühl ist, ein Tor zu halten. Macht ja Spaß.
Und am Ende ist eben genau das passiert. Man hat Elias Bethke verpflichtet, nicht jetzt zwingend, um Tim Schreiber unter Druck zu setzen, sondern einfach, weil man reagieren musste nach dem Ausfall von Lennart Grill. Und wenn dann das passiert, dass sich ein eigener Spieler, also der schon da ist, weiterentwickelt, na dann ist es doch das Beste. Weil ich glaube, mit Thomas Stamm ist es letztlich total egal, ob da Elias Bethke oder Tim Schreiber oder wer auch immer im Tor steht, Hauptsache das Spiel läuft. Weil das Spiel ist ja nicht an Namen gebunden, sondern an den Ablauf, ans Ergebnis. Da hat Dynamo alles richtig gemacht und hat eben genau das geschafft, was vielleicht auch Ziel war. Und Jens, du hast mir ja am Anfang den Michael Vogt vorgespielt. Such gerne nochmal bis nächste Woche raus, was ich im Januar über Tim Schreiber gesagt habe, als Elias Bethke kam. Das ist die Riesenchance für Tim Schreiber, weil Bethke eben nicht dieser Riesenname ist, der spielen muss, weil er aus einer Verletzung auch kam. Und dass es für Tim Schreiber die Top-Chance ist, wenn er jetzt keinen Fehler macht, sich eben auch auf Dauer festzuspielen. Und ich habe gerade das Gefühl, der ist auf besten Wege dazu. Und du musst es auch nicht raussuchen. Ich weiß es ja noch, was ich gesagt habe.
Die Aufnahmen liegen auch leider mir nicht mehr vor. Es tut mir leid. Also ich hatte nur noch die Aufnahme aus der Vorwoche. Willst du es nochmal hören? Oder?
Ja, vielleicht spielst du es dem Thomas nochmal vor.
Die einst große Bobnation Schweiz wird bei den Olympischen Spielen keine Bobmedaille gewinnen.
Thomas, das musste ich mir schon 4 vorhin anhören. Und immer stelle ich fest, ich habe es wirklich gesagt.
Aber du kannst ja auf den Sportfreund Amor schieben. Der war ganz einfach zu eckig im 4. Lauf.
Aber vielleicht nochmal zu der Konstellation. Ich kenne ja nun wirklich auch einige Journalisten, die gesagt haben, naja, es ist nur eine Frage der Zeit, wann Bethke reinkommt. Und den hat man ja auch nicht geholt, um einfach Elias Bethke zu holen, sondern es hatte schon einen Hintergrund. Es hatte den Hintergrund natürlich auch, um den Konkurrenzkampf ein bisschen zu schärfen. Ähnlich, ihr habt es doch mitbekommen, mit Triljatscha damals. Thomas, wir hatten dich damals in der Leitung nach dem Spiel an der Grünwalder Straße. Da hat er das Spiel, na, nicht seines Lebens gemacht, aber das beste Dynamo-Spiel hält dort. Und klar war dann Prollo da, aber da gab es dann keine Gründe mehr, da was zu ändern.
Na, das ist manchmal ein sehr kurioser Fakt. Und wenn ich jetzt die letzten Wochen mal so Revue passieren lasse, wir haben im Grunde, ja, Elias Bethke kam. Viele haben damit gerechnet, dass er nach 3-4 Wochen spielt. Aber wir haben ja im Grunde genommen, wir Medien, das Thema überhaupt nicht aufgemacht. Und in dem Moment, wo es zu war, vor 2 oder 3 Wochen, fing plötzlich Thomas Stamm nochmal an und hat ungefragt gesagt, dass Elias Bethke ja jetzt Testspiele bestritten hat und er schon weiter ist als noch Anfang oder Mitte Januar. Und mittlerweile gehe ich davon aus, dass er seinen Keeper, also seinen Tim Schreiber, vielleicht nochmal ein kleines bisschen pieksen wollte. So in die Richtung schieben wollte. Also streng dich an, hinter dir steht einer, der macht Druck und er hat sich angestrengt und derzeit, warum wechseln?
Thomas Stamm, muss man auch sagen, ähnlich wie in der Kritik, immer nüchtern sachlich bleibt, blieb er auch beim Lob nüchtern sachlich. Es waren 10 knappe Sekunden, hat er alles gesagt, aber war jetzt auch nicht überschwänglich.
Also ein Spiel, wo man ihn loben kann, mit Ball, gegen den Ball, sehr ruhig geblieben, sehr klar, gutes Spiel gemacht.
Ja, das überschwänglich habe ich ihn einmal in Mannheim gesehen. Ja, wahrscheinlich muss er seinen Fischerhut aufsetzen, um überschwänglich zu sein. Aber ansonsten ist es ja wirklich so, ihm sieht man ja nicht an, ob sie 1-3 verloren haben oder einige gewonnen haben. Was gut ist, würde ich mal noch mit dazu sagen, dass jemand so nüchtern und so ruhig bleibt, egal ob Sonne ist oder es schneit.
Also bringst du die zweite Halbzeit dann mit einem starken Tim Schreiber und aber auch mit einer guten Defensive, mit ein bisschen Glück, siehe Rossipal-Aktion, über die Zeit und hast da natürlich dir den Punkt erkämpft. Und das hat man auch gemerkt, das Feiern nach dem Spiel vor den Fans, das war für alle schon wichtig, da durchzuschnaufen und zu sagen, okay, wir haben bei einem Top-Team, bei einem Aufstiegsaspiranten, wie es auch Thomas Stamm vor dem Spiel gesagt hat, einen wichtigen Auswärtspunkt geholt. Auswärts gepunktet. Ich glaube, in Hannover werden nicht allzu viele Mannschaften im weiteren Saisonverlauf punkten. Da wird der ein oder andere noch fehlen lassen.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habig-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Du hast mit Ralf Becker noch gesprochen, du hast auch schon vor einem Spiel mit Ralf Becker gesprochen.
Ja, ja.
Thomas, und Ralf Becker hat eine interessante Note nochmal reingebracht, ne?
Ja, hat er getan und ich fand es ja eigentlich im Grunde genommen nur ehrlich, dass er zu mir, also meine Frage war, wie er das vor 2 Jahren verdaut hat, jetzt fast genau 2 Jahre her, und er gesagt hat, eigentlich ist es zu lange her, um darüber zu reden, und dann aber ein Aber angesetzt hat und er der Meinung war, wäre er nicht entlassen worden, wären wir schon ein Jahr eher aufgestiegen, hat er gesagt. Und natürlich spekulativ, aber gute Aussage gewesen. Ja, und nach dem Spiel habe ich ihn nach der Pressekonferenz getroffen, weil ich in diesen riesigen Hallen dann doch mal eine Toilette gesucht habe. Und er hat mir dann den Weg gezeigt und auf dem Weg dorthin haben wir uns unterhalten. Immer freundlich, immer ansprechbar, nie abgehoben, auch jetzt nicht. Und waren gute Gespräche und auf Schalke hatte ich ihn auch getroffen vor dem Spiel. Da hat er Jonas Sterner angeguckt und natürlich auch für seinen Trainer hospitiert. Und er hatte mit seiner Einschätzung recht, Dynamo ist mit am ekligsten zu knacken für die Gegner.
Thomas, nochmal eine Nachfrage von mir. War aus dem Wir von Ralf Becker rauszuhören, ob da Markus Anfang mitgemeint war oder war Wir nur Dynamo? Oder?
Wir war Dynamo in dem Moment, denke ich mal. Also wir haben über Markus Anfang gar nicht gesprochen, aber wir hatten ja damals im Kampf in der Türkei schon das Gefühl, dass diese Männerfreundschaft ein kleines bisschen gelitten hatte in den Jahren. Ob es so war, keine Ahnung, aber das Gefühl war da. Und wäre er geblieben, hätte er eher reagiert.
Das sagst du ja auch, Jens, oder? Da muss ich mir jetzt keine alten Tonbandaufnahmen anhören. Das habe ich noch gut im Gedächtnis. Ne? Du bist doch Vertreter und dem würde ich mich ja auch anschließen, wenn Ralf Becker Sportchef geblieben wäre damals im März, dann wäre Markus Anfang nicht noch irgendwie die 6 Wochen länger da geblieben, sondern Ralf Becker hätte eher reagiert.
Ich glaube, nach dem Spiel in Halle, jetzt gehen wir wirklich weit zurück in der Geschichte, wäre einer gegangen. Man hat sich damals halt für den Sportchef entschieden. Ich glaube, der ein oder andere, der das damals entschieden hat, sieht das vielleicht heute auch anders. Aus meiner Sicht wäre es vielleicht okay gewesen zu sagen, okay, Ralf Becker bis zum Saisonende, dann ist die Geschichte Dynamo Dresden vielleicht auserzählt, aber lasst uns den größtmöglichen Erfolg erzielen. Und Ralf Becker, du hast ja alle Freiheiten, weil das Ralf Becker auch nochmal die Möglichkeit hat, mit einem Trainerwechsel auf der Zielgeraden was zu erreichen, haben wir ja gesehen, mit Alexander Schmidt damals. Das hat funktioniert, muss man sagen. In dem Moment, als das mit Kauzinski nicht mehr funktioniert hat, hat er den Move gemacht und der war erfolgreich.
Allerdings hätten wir drei gar keinen Running Gag mehr, wenn Markus Anfang schon hätte im März gehen müssen. Weil er geht immer im April.
Du bist im April fest vorgesehen, das kannst du wissen. Und,
das klappt wieder.
Dann lasst uns mal über den Fakt sprechen, dass es wirklich auswärts viel, viel besser läuft als zu Hause. Die Bilanz zu Hause liest sich nicht gut. Dagegen kannst du mit der Auswärtsbilanz tatsächlich sehr, sehr zufrieden sein. Woran liegt das?
Also es steht erstmal 9-13, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber 9 Punkte zu Hause, 13 auswärts. Du spielst befreiter auf. Ganz einfach. Und vielleicht ist es auch noch ein kleines bisschen so, dass du auswärts, ich will nicht sagen in Münster oder Darmstadt, definitiv nicht unterschätzt wirst, aber einige von den Großen, die haben Dynamo wahrscheinlich nicht ganz so auf dem Zettel und denken auch, ja, Tabellenletzte, Tabellenvorletzte, je nachdem, wo sie gerade standen, das ist mit linkes Auge zu, rechtes Bein hochgebunden machbar, aber sie spielen auswärts ohne Rucksack, den sie zu Hause aufhaben.
Na klar, die Erwartungshaltung ist schon da zu Hause, weil du ja auch, oder die Spieler das ja auch immer wieder sagen, da habe ich Niklas Hauptmann im Ohr, der das immer wieder auch betont hat, weil er auch auf dem Mikrofon danach gefragt wurde, du musst deine Heimspiele gewinnen, wenn du in der Klasse bleiben willst und wir müssen aus dem Habichtstall wieder eine Festung machen und die Heimspiele sind so wichtig und wenn du das natürlich immer wieder auch hörst und da ist ja auch was dran, dann ist die Erwartungshaltung an dich selber. Da reden wir noch gar nicht mal von den 30.000, die da sind, sondern einfach mal an dich selber. Oh, heute müssen wir wirklich. In Hannover kannst du, da wäre es schön. In Hannover feiern wir halt 0-0. Zu Hause wird man da schon wieder anders drauf gucken. Also nicht vielleicht gar nicht zwingend aufs Hannover-Spiel, wenn der Gegner im Habichtstadion Hannover wäre, aber jedes andere 0-0 im Habichtstadion ist ja schon schwierig. Auswärts kannst du damit auch mal gut leben.
Geht's jetzt nur mir so oder geht's auch anderen so, dass die sagen, na Mensch, wenn du jetzt dann doch mal die Chance hast, es ist ja nur ein Punkt zum rettenden Ufer, zum richtig rettenden Ufer, also es ist ja alles eng beieinander. Wenn du jetzt mal die Chance hast, über den Strich zu springen, macht das was mit der Birne des Spielers oder sagt ihr, das ist nur Journalisten oder Fandenken, gucken die sich die Tabelle nie an, so wie sie es uns immer in die Mikrofone oder in die Filzstifte sagen.
Also ich glaube schon, dass das psychologisch was macht und deswegen fand ich das nach dem Januar eine schwierige Phase, wenn du sehr erfolgreich bist und trotzdem noch auf dem Abstiegsplatz stehst, dass du dann natürlich irgendwie so eine Ernüchterung hast, ey Mensch, jetzt haben wir mal ein Spiel verloren oder auch mal nur 2 Unentschieden gespielt, jetzt sind wir wieder Vorletzter oder Letzter, was natürlich auch damit zusammenhängt, wie schlecht die Hinrunde war und wie kontinuierlich jetzt auch alle anderen Mannschaften punkten. Ich meine, Fürth, erinnert euch an das erste Rückrundenspiel, da waren die dann deutlich hinter Dynamo, da hat man gedacht, die werden jetzt vielleicht sogar richtig abschmieren, die sind jetzt auch wieder da. Die haben halt auch nur, die haben gleich 4 Punkte wie Dynamo und das ist halt schon alles eng und klar, ich könnte jetzt Team Gonter sein und sagen, entscheidend ist, was am 34. Spieltag ist. Da müssen wir gerne auch zum ersten Mal über dem Strich stehen. Aber ja, für den Kopf wäre es schon mal gut, wenn du dich auch belohnst, tabellarisch belohnst. Weil das, glaube ich, schon das, was mit der Psyche macht, ob du auf dem Abstiegsplatz stehst oder eben das auch mal zwischenzeitlich über diesen Strich geschafft hast.
Da gehe ich mit Tino absolut mit und er selber mal Fußball gespielt hat. Aber irgendeine andere Sportart, wo Meisterschaften ausgetragen werden, du gehst anders zum Training. Du trittst anders auf, du gehst anders mit deinen Mitspielern um, du spielst bewusster, wenn du nicht permanent im Keller hängst. Und deshalb, nach dem Elversberg-Spiel hat mir das dann so leid getan, weil du dort einen Riesensatz hättest machen können und bleibst aber trotzdem hinten dran, obwohl du vorher gut performt hast. Jetzt sagst du wieder, oh, Hannover war gut. Jetzt müsst schon vom Kopf her den Schritt gehen, auch mein Top-5-Team zu schlagen, um vielleicht noch die Brust so breit werden zu lassen, dass du dann über dem Strich bleibst.
Aber stellt euch das mal vor, ne? Nach den Samstagsentwicklungen war Dynamo Tabellenletzter. Du warst am Ende ja fast schon in Anführungsstrichen gezwungen, in Hannover zu punkten. So schwierig die Aufgabe auch wirklich war und wie glücklich der Punkt am Ende auch vielleicht gewesen ist, haben wir schon rausgearbeitet. Wenn du den Punkt nicht holst, bist du wieder Tabellenletzter, aber nicht nur mit der Tordifferenz, sondern du bist auch punktemäßig. Deswegen, das ist schon eine krasse Entwicklung und da einfach auch vom Kopf her dabei zu bleiben und auch das, meine Sören Gonda hat uns drauf eingeschworen. Er hat gesagt, das sind 17 Spiele. Das sind nicht 3 Spiele, nicht 7 Spiele, 17 Spiele. Und es wird Rückschläge geben. Aber das lässt sich im Januar gut sagen und das versteht auch jeder. Aber wenn du es dann erlebst, Elversberg zum Beispiel, und dann punktet Fürth vor deinem eigenen Hannover-Spiel und dann musst du in Hannover idealerweise punkten, das ist alles, glaube ich, auch nicht so einfach.
Wenn du so weitermachst wie bis jetzt, also 1,5 Punkte pro Spiel holst, dann landest du bei 38 bis 39 Punkten. Und das sollte nach menschlichem Ermessen reichen. Aber du musst natürlich weiter auf hohem Niveau punkten.
Aber denkst du, Jens, also die Frage, die wir uns Anfang der Woche jetzt auch hier in der Redaktion gestellt haben, wie viele Punkte werden denn diesmal reichen? Also in der Winterpause, da waren ja Fürth und auch Dynamo ein Stück weit abgeschlagen, hätte man wahrscheinlich gedacht, 35, das könnte schon gut gehen. Aber reichen jetzt 35, reichen 37?
Haben zuletzt immer gereicht.
Also, ja, aber es sind so viele, die da unten ja jetzt auch kontinuierlich punkten.
Aber es werden auch irgendwann mal welche dann wieder abschwächeln und so. Wie gesagt, das erste Drittel der Rückrunde ist absolviert. Da tun sich sicherlich auch noch Mannschaften auf, die dann auch mal eine Negativserie hinlegen.
Apropos Negativserie, haben wir schon erwähnt, dass Holstein Kiel seinen Trainer entlassen hat?
Ja, das ist auch eine Sache, wo man sagen muss, mit dem sind sie aufgestiegen, mit dem haben sie die Bundesliga durchgehalten. Und jetzt merkt man natürlich auch, die haben Angst, dass sie den kompletten Durchmarsch nach unten machen müssen. Und deshalb haben sie sich von Rapp getrennt, ne?
Das ist richtig. Aber das ist auch, Thiel hat gerade gesagt, diese Enge der Liga zwischen Platz 11, Bielefeld ist Elfter, ne? Mit 27 Punkten und Fürth mit 18, 18er mit 22, das sind 5 Punkte.
Ja.
Und von Platz 12 bis 18 sind es 3 Punkte. Und wir haben das hier in der Redaktion auch besprochen. Hier erwischt es jemanden, der jetzt noch gar nicht drüber nachdenkt.
Das denke ich nämlich auch. Also eine Mannschaft, die möglicherweise sich in ganz sicheren Gefilden glaubt und da kann es wirklich noch ein böses Erwachen geben. Ich habe mitbekommen, dass die Sky-KI, also die hat gesagt, Darmstadt steigt sicher auf, wird Erster und Dynamo wird 17. Also die Einstellung der KI würde ich gerne nochmal überprüfen, also ob da alles richtig ist. Eins steht allerdings fest, unsere Bilanz gegen den SV Darmstadt ist katastrophal. Also es gab 11 Duelle, 1 hat Dynamo gewonnen, 2 endeten unentschieden, 8 gingen verloren. Letzter Sieg, einziger Sieg?
Den gab's mal.
Thomas, richtig. Thomas hat die Frage richtig beantwortet.
22. September 2018.
Warte.
Ein 4:1. Willst du Torschützen versuchen?
Oh, 4:1. 18. Oh.
Einer hat sogar zweimal getroffen.
Sag du mal ihren Namen. Ich muss erst mal die
Soll ich dir den zweifachen nennen? Der ist einfach. Kone.
Ah, das war die Musa Kone-Zeit.
Musa Macho.
Ich muss erst mal nachdenken, wer damals, was das für eine Truppe war. Okay, Musa Kone.
Also Ebert jetzt hier länger. Ja. Heise und Ebert waren die anderen Torschützen bei diesem 4:1-Sieg. Dem einzigen gegen die Lilien.
Und Gegentor Thomas Kempe.
Nee,
Thomas Tobias. Kempe war der Vater. Das war der Vater. Wie Tobias. Hieß er?
Tobias Kempe. Nee, der hat da ausgerechnet in dem Spiel, aber trotzdem den Ex-Dynamo Heller hat da getroffen. Genau. Darmstadt richtig gut drauf, 45 Punkte, nur 2 Saisonniederlagen, zu Hause noch komplett ungeschlagen und ungeschlagen noch 2026. Das wird aber mal ein verdammt dickes Brett, was da Dynamo am Freitag bohren muss.
Alles, was du jetzt gesagt hast, spricht dafür, dass das reißt.
Thomas, ich hab's wirklich auch gedacht, weil das sind ja die verrückten Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Und damit haben wir schon den Einstiegssatz für den Text am Freitag. Es spricht ja wirklich alles gegen Dynamo. Und das ist ja dann oft wirklich.
Die Frage stelle ich Thomas Stamm definitiv nicht. Sagen Sie, wissen Sie um die schwarze Serie von Dynamo Dresden gegen Darmstadt?
Da würde er auch mal, nö, die werden sich schon damit beschäftigen.
Und dann würde er sagen, okay, ich habe schon andere schwarze Serien beendet und erinnert uns dann nochmal an Saarbrücken.
Genau so ist es.
Ja. Tino, wir waren noch mal zusammen in Darmstadt, ne? Das war dieses, wo Lachodimus sich das Kreuzband gerissen hat.
Oh.
Und Einzel verloren hat.
Okay.
Da waren wir doch zusammen.
Wenn du sagst.
Da war noch schönes Wetter draußen. War Kollege Maaßen noch mit, da waren wir zu dritt.
Ich entsinne mich, da hatte Dynamo auch noch einen anderen Pressesprecher. Jetzt kriege ich das Setting zusammen.
Ja, richtig.
Ronny Zimmermann richtig. War damals Pressesprecher und stimmt, das war im Stadion dort. Jetzt erinnert. Das war damals noch eine Baustelle.
Ja. Das war noch eine Baustelle, ja.
Ja, wir spielen ja aber jetzt zu Hause. Und es wurde ja, eigentlich stimmt. irgendwie mal Zeit für den dritten Heimsieg, oder? Dass kein Punkt für Dynamo so richtig spricht, hilft uns ja jetzt nicht weiter. Im Grunde genommen wäre es schon mal gut, vielleicht so eine Halbzeit wie gegen Elversberg, du wirst es nicht komplett 90 Minuten schaffen, aber gestreckt auch in die zweite Halbzeit hinein zu schaffen. Weil ich war wirklich von der ersten Halbzeit gegen Elversberg echt angetan. Klar haben dann die Leute gesagt, naja, es reichen aber eben die 40 Minuten. Die haben ja auch recht. Aber wenn du es über 65, 70 Minuten schaffst, kannst du auch so eine Mannschaft, die mit natürlich mit Lidberg und mit Hornby zwei starke Torjäger hat, auch unter Gefahr setzen und in Schwierigkeiten bringen.
Schlagbar ist ja erstmal jeder. Und selbst der SV Darmstadt, die haben zwar erst zweimal verloren und das ist mit Abstand die Mannschaft, die am wenigsten verloren hat. Den nächsten sind dann Schalke und Elversberg mit 5 Niederlagen. Also das auch das spricht natürlich für Darmstadt. Mhm. Aber die sind jetzt ja auch keine Truppe, die Sterne jede Woche vom Himmel spielen. Natürlich hast du eine Chance. Aber ich glaube, Dynamo sollte es trotzdem so angehen, wie eben die letzten Wochen, wie wir es am Anfang auch gesagt haben. Safety first, erstmal hinten sicher stehen und notfalls gehst du eben auch mit dem 0-0 wieder nach Hause. Na klar wird es dann Pfiffe oder unzufriedene Leute geben. Aber ich glaube, wir dürfen Darmstadt eben auch nicht viel kleiner machen, als sie eben wirklich sind. Und da ist die Statistik erstmal wurscht. Also die ewige Statistik, sondern eher die Statistik der letzten 4 Wochen ist da entscheidend. Und die haben jetzt gerade einen Lauf. Das ist schon so. Vielleicht aber, Thomas, passiert das, was du gesagt hast, dass sie Dynamo ein bisschen unterschätzen. Unter dem Motto, das ist ja immerhin doch nur der Vorletzte und die haben am Hinspiel im Griff gehabt. Vielleicht ist das ein Ansatzpunkt, aber da ist jetzt auch schon viel Wunschglaube dabei.
Ich kann ja gar nicht sagen, woher dieses gute Gefühl rührt. Erstmal natürlich an den Leistungen der letzten Wochen, aber ich habe das irgendwo im Blut, dass das am Freitag was wird.
Thomas, wisst ihr, was der Unterschied ist? Wenn ich das jetzt sagen würde, würde der Jens jetzt sagen, das ist wieder typisch, du redest dir aber auch alles schön. Und wenn du keine Argumente hast, dann sagst du, es ist dein Bauchgefühl. Aber bei dir lässt durchgehen.
Ich habe jetzt überlegt, wie ich es ausdrücke, damit ich es nächste Woche nicht zu hören kriege.
Ich lasse das heute durchgehen, weil der Freitag ist ja auch ein besonderer Tag für den Kollegen Nandorf. Da lasse ich ihm auch den Glauben, dass das am Freitag auch mit einem positiven Ergebnis endet. Wir würden es uns doch alle drei auch wünschen. Ich sag ja immer wieder, Freitagabendspiele, Dynamo gewinnt und alle sind glücklich, alle gehen happy ins Wochenende, vielleicht auch in so das erste Wochenende, wo vielleicht mal der Krokus rausguckt, wo man ein bisschen Frühlingsgefühle bekommen kann. Ja, was gibt's denn Besseres? Also von daher wäre wunderbar. Nie so wunderbar ist es gerade für ein paar Spieler in der Mannschaft, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Thomas Stamm natürlich immer fast den ähnlichen Kader hat. Fand ich sehr beeindruckend, Naro, weiß nicht, wie dir es ging, was Vinko Schapina zu seiner Situation gesagt hat letzte Woche. Und er hatte auch gar nicht irgendwie die Schuld oder die Ursache beim Trainer so gesucht. Na klar, sind die unterschiedlicher Meinung. Aber er hat da aus seinem Herzen auch keine Mördergrube gemacht. Und das fand ich sehr interessant. Wann sehen wir dich denn wenigstens wieder im Kader?
Das weiß ich nicht. Wir sehen mich im Kader, wenn der Trainer es so entscheidet. Bis dahin sehen wir mich nicht im Kader.
Die Situation ist schwierig, oder? Für dich, wie gehst du damit um?
Also schwierig würde ich nicht sagen, aber es ist eine Herausforderung. Ich war in meiner Karriere noch nie in dieser Situation, nicht mal annähernd. Gut, ich war aber auch noch nie in der zweiten Liga, das muss man halt auch dazu sagen. Trotzdem war ich noch nie in der Situation und muss erstmal einen Weg finden, damit umzugehen. Ja, die große Herausforderung ist schon, dass man seine einzelnen Ziele hat und dann auch für diese Ziele auch irgendwo fit bleiben muss, weil sich natürlich immer irgendwie eine Chance auftun kann. Oder auch für die weiteren Schritte. Man muss immer irgendwie fit bleiben. Und wenn man nicht regelmäßig spielt, dann ist es schon mal eine Herausforderung. Und die andere ist natürlich, wenn man die Mannschaftsziele betrachtet. Man will ja natürlich der Mannschaft trotzdem helfen, so gut man kann, auch in dieser Rolle. Ich bin auch Teil des Mannschaftsrats, deswegen habe ich da auch eine Verpflichtung und Verantwortung gegenüber den Jungs und auch dem Trainerteam. Dann versucht man, allem nachzukommen. Aber es ist natürlich nicht so einfach, wenn man dann auf dem Platz im Moment nicht so gebraucht wird wie sonst.
Bist ja nicht der Einzige im Mannschaftsrat, dem es so geht. Aber erklär uns mal, wie man das am besten hinbekommt, dass man Teamplayer bleibt und dass man trotz aller individuellen Interessen das Wohl und Wehe im Mittelpunkt der Mannschaft stellt.
Ja, indem man die Entscheidungen akzeptiert, versucht keine negative Stimmung reinzubringen, sondern im Gegenteil vielleicht positiv bleibt und auch weiterhin Konkurrenz macht, und um die Leistung zu fördern. Aber ich brauche hier auch kein Humbug zu erzählen. Also es gibt schon auch Phasen und Tage, wo es schwieriger ist, auch Motivation zu finden, auch mal die schlechte Laune wegzubekommen, beziehungsweise es kann passieren, dass schlechte Laune auftritt in solchen Phasen. Aber ich glaube, ich finde schon einen guten Weg bisher, dass der Gegenteil der Fall ist. Da ist auch jeder Typ anders. Also tatsächlich ist es so, dass, was ich auch noch nie vorher erlebt habe in meiner Karriere, der Trainer redet wirklich mit jedem einzelnen Spieler regelmäßig immer wieder und erklärt auch die Entscheidungen. Aber da ist, was man ihm hoch anrechnen muss, das muss man schon sagen. Trotzdem ist jeder Typ anders. Also ich, für mich persönlich, würde auch eine einfache Nachricht reichen, dass ob man im Kader ist oder nicht, weil ich dann die Dinge sowieso dann für mich einschätze, und wenn ich dann wirklich eine Einschätzung haben möchte, warum, weshalb und so weiter. Wenn man nicht mehr weiterkommt, kann man ja immer ein Gespräch suchen, aber es ist natürlich dann mit viel Aufwand verbunden, dass man diese Gespräche regelmäßig führt, und es ist dann für die meisten, sage ich mal, oder denke ich mal, wirklich sehr positiv.
Ja, das war sehr, sehr offen, darüber zu reden, dass einen die Situation schon belastet, weil es in seinem Leben, in seinem Profi da dann ja auch das erste Mal passiert ist. Und ich fand es aber genauso bemerkenswert. Ich will ja nicht sagen, dass er seinen Trainer in Schutz genommen hat, aber er anerkennend gegenüber Thomas Stamm geäußert hat, dass er erstmals einen Trainer hat, der mit den Spielern darüber spricht, warum und warum nicht sie im Kader stehen oder auch nicht. Thomas Stamm ist ja dann auf der Pressekonferenz vom Hannover-Spiel gefragt worden dazu. Er hat das so, ja, als wäre das selbstverständlich abgetan. Aber das ist es, denke ich, im Profigeschäft nicht. Ja, und ich meine, er hat sehr viel zu moderieren in diesen Tagen, weil von dieser Aufstiegsmannschaft, das ist übrigens ein Thema für mich diese Woche, wenn man sich die Aufstellung von Mannheim letztes Jahr anschaut, und jetzt ist Tim Schreiber, Jonas Sterner und Niklas Hauptmann übrig geblieben. Und der Rest sitzt auf Banktribüne oder ist gar nicht mehr da. Und das zu moderieren gelingt im Grunde genommen nur guten Trainern.
Ich habe es letztes Jahr so gehandhabt, ich werde es dieses Jahr so handhaben, ich werde es auch in Zukunft so handhaben, weil man aus 9 Jahren Freiburg schon auch ein paar Dinge mitnimmt. Wie geht man vielleicht mit nicht dem Spieler um, sondern wie geht man mit dem Menschen um? Und manchmal ist es nicht einfacher, auch nicht leichter und wahrscheinlich auch nicht sinnvoller, diese Gespräche zu führen. Aber ich finde es wichtig, dass man in Austausch geht, weil Nicht-Kommunikation ist manchmal deutlich schlimmer, meiner Meinung nach. Aber warum das andere nicht machen, ob das andere nicht machen, kann ich nicht beurteilen. Ich sitze nicht in einem anderen Trainerbüro nochmal. Ich habe 9 Jahre ein paar Dinge miterlebt, und dann probiert man seinen eigenen Weg zu finden. Und die Zeit hat sich auch verändert. Zu meiner Zeit war es noch so, du bist nach dem Abschlusstraining in die Kabine. Eine halbe Stunde später ist ein Zettel an der weißen Wand geklebt oder mit einem Magnet dran gehängt worden. Und da war der Kader drauf, und dann war es für alle klar, und zwar auch für alle fein. Ich würde mal gar nicht sagen, dass mir das wichtig ist, sondern es geht schon auch darum, dass die Jungs Transparenz haben, wissen, was sie die Woche drauf besser machen müssen, um in den Kader zu kommen. Weil wenn sie das hinbekommen, dann haben wir noch einen besseren Konkurrenzkampf eine Woche später, und um das geht's.
Ich finde ja die krasse Entwicklung, dass da so irgendwo 3 Säulen mit Vinko Schabina, Lars Bünning und Claudio Kammerknecht ja jetzt nicht mal mehr einen Platz im Kader haben. Und irgendwie, man hätte es sich denken können, wenn man das konsequent aus dem Januar zu Ende denkt, war das ja irgendwo klar, dass das die Folge sein muss. Aber jetzt das Woche für Woche zu sehen, das finde ich krass, weil man sich ja vorstellen kann, dass auch das für die 3 betreffenden Spieler, die ich jetzt gerade genannt habe, meine, für Toni Menzel ist es jetzt auch nie einfacher und so. Also das ist schon herausfordernd, auch das eigene Ego hinten anzustellen, auch weiterhin das Team zu supporten und im Training gute Miene, nicht nur zum bösen Spiel, sondern überhaupt gute Miene zu machen, um eine Stimmung auch aufrechtzuerhalten und gleichwohl mit dieser eigenen Situation umzugehen. Und ich frage mich halt, bin gespannt, ob wir da mal eine Antwort kriegen, weil es mich wirklich auch interessiert, mit welcher Aussicht die Spieler, gerade die 3, na Vinko Schabina würde ich da noch rausnehmen, aber Lars Bünning zum Beispiel oder Claudio Kammerknecht, mit welcher Perspektive die für sich selber in die Rückrunde gegangen sind. Weil irgendwie wird man ihnen gesagt haben, das wird schwierig, dass du spielst. Und ehrlicherweise haben Fußballer ja auch das beste Gefühl für so eine Situation. Und dass die jetzt praktisch im Winter auch nicht gewechselt sind, dafür, das wird Gründe haben. Aber jetzt sind die da, und Jens, du hast gesagt, es ist erst ein Drittel. der Rückrunde gespielt. Das ist schon noch ein Stück. Und ehrlicherweise habe ich nie das Gefühl, dass da gerade die beiden Innenverteidiger, dass da jemand mal einen Kader von den beiden reinrücken könnte, wenn es keine größeren Verletzungen gibt oder Sperren.
Vielleicht gab es nicht das richtige Angebot. Vielleicht hat es da einfach auch nicht gematcht. Und dann hat man sich gesagt, okay, dann bleibe ich jetzt das halbe Jahr noch in Dresden, weil es in der Kabine funktioniert und dann ziehe ich das durch, in dem Wissen, dass meine Einsatzzeiten eher gering sein werden. Keine Ahnung. Interpretiere ich jetzt einfach mal so rein.
Das sieht man, wie brutal dieses Fußballgeschäft im Grunde genommen ist und wie schnelllebig es ist. 9 Monate her, ja, als sie hier auf der Senfke durch Dresden alle getragen wurden.
Aber machen wir uns nichts vor. Wir haben ja im Sommer auch gesagt, diese Mannschaft muss verstärkt werden. Sonst passiert das Gleiche wie vor, was war es, 3 Jahren, 4 Jahren. Dann ist sie nicht so verstärkt worden. Dann ist das Gleiche passiert. Dynamo war abgeschlagen, Tabellenletzter. Das liegt jetzt nicht an den genannten Spielern, überhaupt nicht. Aber sie waren auch Teil dieser Mannschaft. Und ja, am Ende, so ist irgendwie der Lauf der Spiele. Ne? Sie hatten ihre Spiele ja auch gehabt. Und ich will das auch weder jemanden kritisieren oder irgendjemand. Ich finde das halt einfach als Beobachtung echt, boah, da will man nie in der Kabine stecken oder auch mit den nie in der Haut der Spieler. So, das sind ja Individuen und wie schnell es gehen kann, zeigt halt das Beispiel. Und ich finde es toll, das will ich an der Stelle auch sagen, dass Winko Scharpina auch darüber spricht, dass er sich jetzt nicht eingräbt und das mit sich ausmacht, sondern eben das auch mal nach außen transportiert, welche Gedanken im Kopf eines Spielers da stattfinden, weil das hilft am Ende vielleicht auch fürs Verständnis nach außen. Weil ich glaube, wie so ein Profi-Alltag abläuft, so ein Profispieler, das ist eben nicht nur, ja, ihr habt ja viel Geld und das ist damit alles bezahlt und jede seelische Grausamkeit müsst ihr hinnehmen. Insofern fand ich das echt toll, dass der Winko da auch an der Anfrage stattgegeben hat und gesagt hat, ja, na klar komme ich und sage euch was dazu, warum auch nicht.
Und ich finde trotzdem, und damit schließt sich dann der Kreis bei dem Thema, dass da Kommunikation ganz, ganz wichtig ist. Nicht nur im Profisport, ich glaube auch in allen Ebenen des Lebens, auch des beruflichen Lebens, wenn es knirscht und knarzt und es schwierige Entscheidungen gibt, dann kommunikativ sein und auch bestimmte Dinge beim Namen nennen, das hilft den Betroffenen dann immer weiter. Männer, das war eine schöne Runde. Meine Fragen natürlich jetzt zum Abschluss. Ich weiß, letztes Jahr war er an seinem Ehrentag beim Konzert von James Blunt. Das lässt sich kaum toppen. Wo verbringt denn der Kollege Narndorf am Freitag seinen Geburtstag?
Es lässt sich alles toppen. Es ist alles über James Blunt. Oh ja, ich hatte das jetzt meine Frau nicht. Nein, einfach zu Hause. Ich durfte mir mal einen Tag freinehmen und auch den Tag genießen, mit der Maßgabe nicht Olympia zu spielen und slalommäßig ins Bett zu gehen. Ja, und denn ich muss am Sonntag wieder hier in der Redaktion sein. Aber Freitag lässt es mir ganz einfach mal gut gehen und gucken, ob es die Familie was einfällt
ist. Das ist ja jetzt die Ansage und 18.30 Uhr kannst du ja trotzdem mal kurz reinschauen, was die Sportgemeinschaft macht.
Das sowieso.
Sehr gut. Naro, vielen Dank für deine Einträge. Bis bald mal wieder, Thomas Narndorf, Tag 24, Dresdner Morgenpost.
Macht's gut und schöne Woche.
Tino, das war unsere Folge. Wir sind wieder zusammen. Also du bist auch wieder in Dresden. Schön, dass du wieder hier bist. Freue ich mich wirklich sehr. Wie laufen die nächsten Tage ab? Bist du beim Handball, der HCF Florenz gegen Hagen?
Ich habe es mir vorgenommen zur Wiedereingliederung sozusagen in den Dresdner Sport. Hab ja auch mitbekommen, ne? Die haben jetzt gegen Potsdam gewonnen. Es sieht wieder besser aus. Vielleicht wiederholt sich ja Geschichte. Sie verlieren die ersten beiden Spiele, bleiben dann ungeschlagen und sind am Ende Tabellenerster. Wäre natürlich eine tolle Geschichte. Eishockey geht ja auch wieder los. Das ist ja weniger toll. Ja, und dann ist ja Freitag schon DD, Dynamo gegen Darmstadt.
Bist du im Stadion?
Tendenziell wahrscheinlich nicht. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher.
Du hast noch ein bisschen Olympia Blues.
Sozusagen, ja. Ich habe noch 5 Ringe um die Augen. Nee, mal schauen. Das ist noch nicht ganz sicher. Aber ich werde mir mehr davon ansehen als zuletzt jetzt beim Spiel in Hannover. Und ich bin total, wie gesagt, gespannt, ob Dynamo da jetzt, es ist ja wirklich super spannend da am Tabellenende. Das ist irgendwie auch verrückt, wie sie alle jetzt vor sich hin punkten.
Und nächste Woche sind ja die Frauen zu Gast im Rudolf-Habich-Stadion. Julia Quinn und Co. starten in die WM-Qualifikation. Frauenländerspiel gegen Slowenien im Rudolf-Habich-Stadion.
Am Dienstag, ganz genau.
Also, wir sind zurück am nächsten Mittwoch. Dann natürlich mit einer ausführlichen Analyse zum Darmstadt-Spiel. Wäre gut und wichtig, wenn man gegen den Angstgegner, das ist tatsächlich Darmstadt, so ein bisschen was mitnimmt, weil es bleibt enge dort unten in der Tabelle und jeder Punkt ist wichtig und 3 wären noch besser. Einfach ich sag's ja immer wieder, fürs Gefühl, um dort unten mal wegzukommen, von einem Abstiegsplatz weg. Klar sagen wir alle, wir gucken am 34. Spieltag auf die Tabelle, aber so ganz heimlich lunzen sie trotzdem drauf.
Genau so ist es, machen wir ja auch, genau. Und wir rechnen ja auch immer wieder neu.
Gut, Tino, also ich hoffe, die Vorbereitung auf London laufen, auf Hochtouren, und darüber können wir ja dann mal in den nächsten Folgen sprechen. Insofern eine gute Woche und ein gutes Läufchen.
Jens, das wünsche ich dir auch, also die gute Woche, und wenn ein gutes Läufchen für dich rauskommt, dann freue ich mich umso mehr. Bis nächste Woche.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.